weiß nicht, ob es hier schon mal in Burgdorf eine Kanzlerwahl gegeben hat oder keine Kanzlerinnenwahl. Das ist heute wahrscheinlich sozusagen Premiere gewesen. Und wir hatten ja wirklich auch sehr aussichtsreiche Kandidaten, muss ich sagen. Aber nun hat sich doch noch einer gemeldet. Und die Kinder werden unten jetzt gleich diesen einen kennenlernen. Und ich habe gedacht, wir nutzen inzwischen die Zeit hier oben, um auch mal diesen Kandidaten kennenzulernen. Von ihm heißt es nämlich, wir hatten das vorhin schon gehört, du Tochter Zion, Moment, das war, der hat gepennt jetzt. Du Tochter Zion, freu dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Heilvoller, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das steht in Sacharja 9, Vers 9. Das sieht doch irgendwie auffallend anders aus als bei unseren Kandidaten, die wir hier vorne so hatten. Wobei manche schon aussichtsreich waren, ne? Haben wir ja gesehen. Aber wir haben es eben hier mit diesem Bibelvers nicht mit einem Wahlprogramm zu tun, sondern mit einer sogenannten messianischen Verheißung. Und da steht das Wort siehe im Text. Siehe. Und immer wenn in der Bibel das Wort siehe steht, dann kommt etwas ganz Wichtiges. Und auch hier in dem Falle kommt etwas ganz Wichtiges. Hier wird der von Gott gesalbte König der Heilszeit angekündigt. Und das war eine wirkliche Sensation. Man muss sich vorstellen, wir gehen jetzt mal in die Zeit zurück, der kleine Sacharja kam etwa 536 vor Christus mit seinem Großvater Iddos aus der 70-jährigen Gefangenschaft, also dauernden Verbannung der Juden, von Babylon zurück. Und damals war der Sacharja noch ein Kind. Wahrscheinlich so 9 oder 10 Jahre, vielleicht waren es auch 11 Jahre, man weiß das nicht genau. Auf alle Fälle war er noch sehr jung. Und er stammte aus einem Priestergeschlecht des Volkes Israels. Und 16 Jahre später, das liest man am Anfang des Buches, 16 Jahre später begann Gott dann zu dem jungen Sacharja zu sprechen. Und in dieser Zeit muss Sacharja irgendwie so in der 20 gewesen sein. Man muss wissen, wie es zu der Zeit für die Zurückgekehrten in Jerusalem ausgesehen haben muss. Immer noch waren von dem verheerenden Krieg die Dinge zu sehen, die da eben passiert sind. Die Armee des babylonischen Königs Nebukadnezar hatte vor 70 Jahren mit zerstörerischer Energie ganze Arbeit in Jerusalem geleistet. Alles war durch die Babylonier niedergebrannt worden. Also die haben alles abgebrannt, die ganzen Häuser. Und so war die Lage für die Rückkehrer ziemlich trostlos. Überall sahen sie noch die verkohlten Ruinen, die mit der Zeit durch den vom Wind herangetragenen Wüstensand verweht waren. Und die ehemals stolze Stadtmauer Jerusalems lag noch in Trümmern. Alles ein ganz jämmerlicher Anblick. Zwar hatten ja die Rückkehrer etwas in der Hand, nämlich ein Edikt. Und zwar ein Edikt des Perserkönigs Kyros. Und dieses Edikt erlaubte ihnen, den Tempel wieder aufzubauen, zu sagen, Jerusalem wieder aufzubauen, zur Blüte zu bringen. Aber nun standen sie da in Jerusalem. Was für eine Herkulesaufgabe. Wie entmutigend musste diesen schlimmen Umstände sein, die sie als Zurückgekehrte da gesehen haben. Wo nur zuerst anpacken? Also die Generation, die den Krieg erlebt hat, die kann das nachempfinden. Wenn alles kaputt ist, wo fängt man eigentlich zuerst an? Ja, ich denke da so an die Trümmerfrauen. Trümmer für Trümmer wegräumen. Und man sieht nichts. Das ist schon ziemlich schwierig. Dazu kam noch, nicht nur äußerlich waren die Juden abgebrannt, sondern auch innerlich ausgebrannt und leer. Gezeichnet durch 70 Jahre Gefangenschaft. Belastet mit der Schuld von Gott. Konfrontiert mit der Armut. Und sie fragten sich, wie soll das gehen? Wie soll aus dem Nichts Verheißungsvolles Neues werden? Vor diesem Hintergrund müssen wir die Verheißung von Sacharja sehen. Denn dann können wir verstehen, wie gnädig Gott war, ausgerechnet in diese katastrophale Zeit hinein zwei Propheten zu senden und zu erwecken durch den Geist Gottes. Und einer eben von denen war Sacharja. Und wir finden in der Bibel auch noch den zweiten aus dieser Zeit. Sein Name ist Haggai. Also wer mal in der Bibel nachschaut, dort findet man auch den Propheten Haggai. Und der lebte in der gleichen Zeit wie Sacharja etwa. Und ihnen gab Gott diese ermutigende Botschaft. Und zusammengefasst hieß das ja, lautet das ja im Grunde, Gott hat uns nicht vergessen oder Gott hat euch nicht vergessen. Er hat sich vorgenommen, mit seiner Herrlichkeit nach Jerusalem zurückzukehren. Seine Herrlichkeit, die schon kurz nach Salomos Zeiten aus Jerusalem eigentlich ausgezogen war, soll wieder zurückkehren. Und zwar als König. Tochter Zion, freue dich, jauchze. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, Dresden lag in Schutt und Asche, ich bin ja nun ein Dresdner Kind, deswegen erinnerte ich mich daran, war Rudolf Mauersberger Kreuzkantor. Und in dieser Eigenschaft stand er dem berühmten Dresdner Kreuzchor, also das ist ja der berühmte Knabenchor in Dresden, vor. Und er musste erleben, wie in der Bombennacht oder an dem Bombenangriff am 13. Februar 1945 11 seiner Kruzianer ums Leben kamen. Außerdem war die Kreuzkirche, also das war die Hauskirche, ist auch noch heute die Hauskirche des Kreuzchors, völlig ausgebrannt, Kreuzschule und Alumnat vollständig zerstört. Und durch den Krieg waren die Kruzianer überall hin verstreut. Also die sind dann wieder nach Hause gegangen oder irgendwie im Erzgebirge da irgendwie verschutt gegangen. Jedenfalls war es schwer, sie zu finden. Es war eine tiefe Depression. Vielleicht so ähnlich wie damals, als die Juden zurückkehrten aus Babylon. Tiefe Depression. Aber unmittelbar nach Kriegsende, noch 1945, sammelte Rudolf Mauersberger die noch verbliebenen Jungen, um möglichst schnell in der zerstörten Kreuzkirche die traditionelle Kreuzchorvesper wieder stattfinden zu lassen. Er wusste nämlich, wie wichtig das war für die kriegsgebeutelten Dresdner, dass dieser Chor endlich wieder singt. Und wie ermutigend war es dann tatsächlich, als der erste Ton des Kreuzchores mitten in der zerstörten Kreuzkirche unter widrigen Umständen im August 1945 das erste Mal wieder erklang. Wir haben hier ein Bild, das sozusagen aus dieser ersten Zeit stammt, wo die Kreuzkirche eben noch total kaputt war. Aber man hat wieder sozusagen Hoffnung bekommen. Gott ist da, gerade in solchen Zeiten. Und damals waren auch die Kirchen voll, weil die Menschen sich nach dieser Hoffnung sehnten. Und so war für die Heimkehrer aus Babylon das Siehe, dein König kommt zu dir, ein gewaltiger Ansporn, den Tempel und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen und so Wegbereiter für den Messias zu werden. Sacharjas Botschaft brachte die Juden damals 520 vor Christus in einen heilsamen Adventsmodus und in eine produktive Erwartungshaltung. Endlich konnten sie die von Gott verheißene Ankunft des Messias erwarten. Und das gab ihnen Hoffnung. Und wenn wir Hoffnung haben, das erleben wir ja auch, dann ist das Ansporn und dann kriegt man wirklich wieder Energie, Kraft und Mut. Und sie bekamen Kraft und Mut, den Tempel wieder aufzubauen und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Das lesen wir bei Esra und Nehemia, wie das stattgefunden hat. In diesen beiden Büchern wird das berichtet. Allerdings, in Gottes Weisheit dauerte es dann noch rund 550 Jahre, bis tatsächlich der Messias auf einem Esel in Jerusalem einritt. Und weil das so ein wichtiges Schlüsselereignis ist, berichten alle vier Evangelien der Bibel vom Einzug Jesu in Jerusalem. Die Juden, die das damals live erlebten, erinnerten sich sofort an Sacharja 9, Vers 9. Sie säumten die Straßen, sie schwenkten Palmenwedel, legten ihre Kleider auf die Straße, weil der König der Könige in Jerusalem einzog. Und sie riefen laut, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Doch das hielt eben nicht lange an. Die Pharisäer und Schriftgelehrten taten alles, um durch ihre Propaganda das Volk gegen Jesus umzustimmen. Und sie schafften es, was Propaganda nicht alles leisten kann. Einige Tage später riefen sie, statt Hosianna, kreuzigt ihn. Israel verwarf den König aller Könige. Interessant, genau das haben einige alttestamentliche Propheten vorhergesagt. Und auch die Folgen, die die Verwerfung des von Gott gesandten Messias mit sich bringen würde. Eine solche lesen wir zum Beispiel bei Hesekiel. Da heißt es in Hesekiel 5,12: Es sollen ein Drittel von dir an der Pest sterben und durch Hunger vernichtet werden in deiner Mitte. Und das zweite Drittel soll durch Schwert fallen rings um dich her. Und das letzte Drittel will ich in alle Winde zerstreuen und will hinter ihnen her das Schwert ziehen. Diese Vorhersage, und das ist das Erstaunliche, wenn wir Bibel lesen und dann eben auch diese Verheißungen des Alten Testaments erfüllt sehen. Diese Vorhersage hat sich im Jahr 70 nach Christus durch die Römer erfüllt. Die Römer zerstörten Jerusalem, brannten den Tempel nieder, töteten Juden, es gab Hungersnot und die Juden zerstreuten sich in alle Welt, sodass es eben bis 1948 bekanntlich keinen Judenstaat mehr gegeben hat. Und in dieser Zeit der Zerstreuung fanden die Juden eben auch keine Ruhe, sondern spürten überall auf dieser Welt immer wieder das Schwert hinter sich. Wir wissen, eine ganz grausame Rolle dabei spielte in den 30er und 40er Jahren eben auch Deutschland. Seit 1948 aber beginnt sich das Volk der Juden wieder in Israel zu sammeln. Und das ist ein sicheres Zeichen, dass sich die Wiederkunft Jesu als König und Richter naht. Adventszeit ist ja etwas Tolles. Wir freuen uns immer drauf, die Kinder freuen sich und wenn die Lichter brennen draußen, wir haben jetzt gerade in Burgdorf wieder die Lichterwochen, alles wunderbar, sehr schön. Und wir dürfen das 4 Adventssonntage genießen und vielleicht habt ihr euch ja auch schon mal gefragt, warum sind das eigentlich 4 Adventssonntage? Weil der Advent das Kommen des Messias, des Gesalbten, des Königs aller Könige auf unterschiedliche Weise beleuchtet. Der erste Advent, der ist der sogenannte Erdenadvent, den haben wir heute. Er erinnert uns an das erste Kommen Jesu als kleines Kind in Bethlehem und an seinen Einzug in Jerusalem auf einem Esel. Im Grunde ist das wie so eine Klammer. Gut, dann kommt der Kreuzestod, ja. Aber wie so eine Klammer um dieses Erdenleben, das erste Kommen Jesu. Der zweite Advent ist der sogenannte Herzensadvent. Denn der beim Vater thronende Jesus Christus möchte uns durch den Heiligen Geist in unseren Herzen begegnen. Das ist auch die Zeit jetzt, in der wir leben. Also Advent hat auch diese Bedeutung, dass Jesus ja in unseren Herzen landen möchte. Nicht irgendwo, sondern in unseren Herzen möchte er landen. Jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn bekennt, bekommt den Heiligen Geist, so lesen wir in der Bibel. Und er bekommt ihn in sein Herz geschenkt. Das ist ja das Tröstliche. Wir müssen nicht alleine durch diese Welt gehen, sondern wir bekommen Jesus. Wir müssen heute nicht ohne Jesus sein, sondern wir dürfen ihn in unserem Herzen haben, in Form des Heiligen Geistes. Der dritte Advent, der sogenannte Brautadvent. An diesem Adventssonntag sollen wir uns daran erinnern, neu zu warten, dass Jesus in den Wolken der Herrlichkeit Gottes wiederkommt. Da heißt ja Gott, Jesus kommt mit den Wolken. Ja, das ist im Grunde die Herrlichkeitswolke, in der er auch schon mal war, als er auf dem Berg war. Die sogenannte Schechina, die auch über der Stiftshütte war. Das ist mit dieser Wolke gemeint. Und in dieser Wolke wird er wiederkommen, um seine Brautgemeinde zu sich zu nehmen. Und in den Paulusbriefen lesen wir eben, da sagt Paulus, das ist ein Geheimnis. Das lesen wir nirgendwo im Alten Testament, sondern das ist ein neutestamentliches Geheimnis, das durch Gott geoffenbart worden ist, dem Paulus. Da lesen wir von dieser Entrückung der Gemeinde in den Himmel, die plötzlich, wenn Gott den Befehl dazu gibt, geschehen wird. Ja, auch das ist Inhalt des Advents. Auch daran sollen wir denken, am dritten Advent. Und dann haben wir noch den vierten Advent. Und dieser vierte Advent wird der Königsadvent genannt und erinnert an den wiederkommenden Herrn Jesus als König und Richter auf dem Ölberg in Jerusalem. Diese Wiederkunft erwarten wir, sie steht eben noch aus. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Stunde da ist. Wir Erwachsenen sollen wissen, der Advent will uns vorbereiten auf den kommenden König. Das ist der eigentliche Sinn der Adventszeit. Die Lichter ist was Schönes, aber und auch die Plätzchen, dass man sich besucht, Kaffee trinkt, das ist was sehr Schönes. Aber wir sollen nicht vergessen, was die eigentliche Bedeutung des Advents ist, nämlich, dass wir uns vorbereiten sollen auf den wiederkommenden König. Es gibt eben heute viele Menschen, die nehmen Jesus nicht ernst. Sie sehen in ihm vielleicht den lächerlichen König auf dem Esel. Sie sehen seine Armut, in der Jesus sich zeigt. Sie achten den Messias gering. Ja, manche verachten ihn sogar, machen sich über ihn lustig und verspotten ihn und sind voll von Unglauben. Im Grunde sind sie der Propaganda des Teufels gegen Gott und Jesus auf den Leim gegangen. Aber dann erleben eben diese Menschen auch häufig die Folgen ihrer Gottesferne. Wenn in ihrem Leben vieles nicht in Ordnung ist, wenn sie innerlich zerstreut sind, viele Menschen sind innerlich zerstreut. Sie haben keine gemeinsame Mitte oder keine Mitte, an der sie sich orientieren können. Wenn sie Schuld mit sich herumschleppen müssen, die sie hart werden lässt wie Kieselsteine, wenn sich in ihnen ein Charakter breit macht, der andere Menschen abstößt, wenn ihnen die Kinder davonlaufen und Ehen kaputt gehen, wenn niemand mit ihnen ihr Leben tauschen möchte, wenn sich ihr Leben mehr nach Fluch als nach Segen anfühlt, wenn ihr Leben mehr einer Ruine als einem schönen Tempel gleicht. Manche bleiben dann auch in solch einer ausweglosen Situation trotzig und sagen, ich schaffe das schon alleine. Aber das ist auch eine Lüge des Satans. Niemand von uns schafft das Leben allein. Wir alle brauchen den Messias. Wir brauchen ihn, wenn wir nicht vor die Hunde gehen wollen. Wir alle brauchen Jesus. Deswegen ist nämlich Jesus in seinem ersten Kommen arm in diese Welt hineingeboren worden, weil er deiner und meiner inneren Armut begegnen möchte. Er kommt eben nicht auf dem hohen Ross, sondern er kommt auf Augenhöhe. Er kommt nicht in einer unantastbaren Königswürde, sondern ganz schlicht als Mensch. Zum Anfassen förmlich, als einer, an dem man sich anlehnen kann, der dich anschauen möchte. In der Bibel steht so oft, wie Jesus einen Menschen anschaut. Und so will er auch uns anschauen, auch dich anschauen, mit seinen gütigen Augen. Als er in diese Welt gekommen ist als Hirte, da hatte er gütige Augen. Und so ist er heute auch. Er schaut dich mit gütigen Augen an, auch wenn du ihn nicht siehst. Aber er schaut dich mit gütigen Augen an und er ruft und sagt, komm doch zu mir. Komm doch zu mir. Ich will dich heil machen. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um selig zu machen, um heil zu machen. Dafür ist Jesus gekommen. Und dann wäre es doch dumm, wenn wir das ablehnen würden. Und in alledem ist er ganz gerecht. Bei ihm geht es eben nicht nach Nase, wie bei uns manchmal. Nicht nach Kontostand oder Ansehen. Und er lässt sich durch keinen Menschen bestechen. Wie vielleicht unsere Politiker, die wir ja vorhin gesehen haben. Ich weiß es nicht, ich will ihnen nicht zu nahe treten. Ja. Also auf alle Fälle möchte er nur eins. Er hat nur eins im Sinn. Er will mich und dich retten. Will mir und dir zurechthelfen. Will mich und dich bereiten, und zwar für die Ewigkeit. Deswegen ist da auch ein Helfer. Wir lesen das hier. Dieses Wort, das an dieser Stelle im Hebräischen steht, kann man auch eben mit heilvoll übersetzen. Jesus ist voller Heil. Und deswegen, und das kann ich aus meiner Glaubenserfahrung heraus auch bezeugen, kann er heil machen. Vieles. Er macht alles heil. Manches noch nicht in diesem Leben, das muss man auch sagen. Es gibt manche, die tragen psychische Belastungen mit sich herum, wo sie merken, oh ja, das werde ich dieses Leben nicht mehr loskriegen oder eine Krankheit. Aber Jesus will uns ganz heil machen. Und vieles geschieht schon in dieser Welt, das heil wird, wirklich. Das können viele Menschen bezeugen. dass in ihrem Leben etwas heil geworden ist. Und auch in meinem Leben ist vieles heil geworden, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Es ist vieles heil geworden, was unser Leben eigentlich kaputt machen will. Er will mir helfen, an meinem Charakter zu arbeiten. Seine Liebe kann bewirken, dass ich andere Menschen auch wieder lieben kann, dass Beziehungen wieder heil und neu werden. Er kann meine Liebe zu meinem Ehepartner und zu meinen Kindern immer wieder erneuern. Er will mit meiner Schuld aufräumen. Er will mein Leben aus der Spur des Fluches in die Spur des Segens lenken. Er will mein jämmerliches Leben austauschen mit seinem heilvollen Leben. Es gibt wirklich, wenn alle sagen, ich möchte mit dir das Leben nicht tauschen, einen gibt's. Und da sollten wir uns wirklich drüber staunen über das. Einen gibt's. Jesus sagt, ich tausche mein Leben gegen deins. Das haben wir am Kreuz gesehen. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. Das ist so was Wunderbares. Deswegen wäre es total unangebracht, unanständig und vor allem auch gefährlich, Jesus gegenüber gleichgültig zu bleiben oder gar ihn zu verachten. Advent ist von daher wirklich ein Riesengeschenk. Deswegen, wir feiern Advent und es ist auch toll. Auch mit diesem Licht, das soll nämlich daran erinnern, dass Jesus das Licht ist. Die Adventszeit will uns nämlich ermutigen, genauso wie damals die Juden um 520 vor Christus. Sie will uns erinnern, Herzenspflege zu betreiben, um unser Herz für Jesus bereit zu machen. Haben wir Zeit in dieser Adventszeit eingeplant, Herzenspflege zu betreiben? Dann wäre das ja heute mal ein Gedanken, den man mitnehmen kann. Ich möchte Herzenspflege betreiben. Wie geht das? Indem ich zum Beispiel die Bibel lese. Indem ich mir Zeit nehme, auch mal vielleicht eine gute Musik zu hören. Eine geistliche Musik, Lobpreislieder. Mein Herz bereiten. Herzenspflege betreiben. Denn Jesus will nur eins. Er will in dir und mir leben. Schon jetzt, durch den Heiligen Geist. Er will dein und mein Helfer sein. Und wisst ihr, dieser Satz, ich schaffe das schon allein, ist ein erbärmlicher Satz. Viel, viel mehr Verheißung hat folgende Aussage. Ich würde es jetzt mal auf Burgdorf münzen. Ja, Burgdorf, freue dich sehr. Oder nehmen wir mal hier jemanden aus dem Kreis, zum Beispiel Bianca, freue dich sehr. Oder Chantal, freue dich sehr. Oder Sabrina, freue dich sehr. Ingrid, freue dich, denn dein König kommt zu dir. Das ist wirklich ein Wort. Dein König kommt zu dir. Und er ist ein Gerechter und ein Helfer. Auch er ist arm, weil wir arm sind, ist er als Armer gekommen, bei seinem ersten Kommen. Und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Diese Adventszeit 2019 ist wieder eine Möglichkeit. Wir haben schon so viele Möglichkeiten. Weiß nicht, wie lange ihr schon lebt. Ich hatte schon... Wie alt bin ich jetzt? 55 Jahre, glaube ich. 55 Jahre Zeit, immer mal wieder daran erinnert zu werden, im Advent Herzenspflege zu betreiben, mein Herz zu öffnen. Machen wir uns doch alle bereit, indem wir ehrlich beten. Vielleicht so wie in der letzten Strophe von Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das haben wir heute mit Bedacht noch nicht gesungen. Vielleicht sind wir ja noch nicht so weit. Aber diese fünfte Strophe einfach mal zu Hause nehmen und auch wirklich lesen. Da heißt nämlich, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch mir erschein, dein heiliger Geist mich führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Amen.